Christoph Timper, herzlich willkommen. Sie sind Geiger, Barockgeiger. Sie sind in der Szene bekannt, leben zwischen Berlin und Rom, sind aber hauptsächlich in Deutschland tätig, weil da viel mehr sich abspielt. Aber jetzt war Ihr Anliegen, diese spezielle Produktion zu machen. Es erscheinen ja jedes Jahr relativ viele Aufnahmen der Solopartiten und Sonaten von Johann Sebastian Bach, dem sich jeder mal als Geiger sozusagen aussetzt. Was war denn Ihr persönliches Anliegen, dieses Opus Magnum von Bach in Angriff zu nehmen?
Der Auslöser war eigentlich der berühmte Schlusssatz von der D-Moll-Partita, die Chaconne. Da habe ich mir gedacht, wenn ich mir das so anhöre, das ist ja gar keine Chaconne. Das ist ja die Chaconne, aber nicht eine Chaconne. Eine Chaconne ist ein Satz im Dreiertakt, der einen gewissen Fluss haben muss und der eine gewisse Geschwindigkeit haben muss, damit man es erkennen kann als Chaconne. Und dadurch, dass man dieses Stück, diese spezielle Chaconne eben schon so oft gehört und gespielt hat, hat sich da ein Tempo etabliert, was von einer Chaconne so weit entfernt ist, dass man sie nicht mehr erkennt. Und da habe ich gedacht, so, dann möchte ich das jetzt doch mal ganz anders machen und habe ein doch relativ neues Tempo mir ausgedacht.
Ein schnelleres.
Ja, ein durchaus schnelleres. Und das hat natürlich technisch seine Probleme und macht das Ganze irgendwie anders. Man muss sich dann andere Fingersätze überlegen, man muss sich überlegen, wie man da um diese Kurven kommt, wie man die Stellen flüssig hinkriegt und auf die Art von Fingersatz, die man dann braucht, war dann ein großes Thema. Aber zunächst mal ging es darum, dass man eben diesen Satz irgendwie wieder erkennbar macht. Davon hat es dann seinen Ausgang genommen und dann habe ich diesen ganzen Zyklus mir halt angeguckt und da ähnliche Beobachtungen gemacht und mit dem Anspruch eben sozusagen eine Normalität wiederherzustellen, die durch diesen Ikonencharakter von dieser Sammlung verloren gegangen ist. Also, dass man erkennen kann, was es für ein Satz ist, dass man eine Bourée als Bourée erkennt, dass man die Polyphonie erkennt, und zwar nicht als Blöcke vertikaler Töne, die übereinander gelagert sind, wo man den Akkord irgendwie hinkriegen muss, sondern dass man den horizontalen Verlauf, der gleichzeitig stattfindet, dass man den zu Gehör bringt. Und das war mein Anliegen. Und da habe ich dann schon mehrere Jahre dann gearbeitet und das dann jetzt dann aufgenommen.
Was ist denn die zentrale Schwierigkeit bei den Stücken? Sie haben es ja schon angesprochen, die Geige ist ja eigentlich kein Harmonieinstrument und trotzdem müssen Sie viele Doppelgriffe spielen.
Ja, das ist natürlich die Sache, die Diskussion, also ich beziehe es erstmal auf Bach. Man kann sich fragen und hat sich gefragt, die Antwort steht eigentlich noch aus, hat Bach das wirklich selber gespielt? Es ist ja so, dass komplexe und anspruchsvolle Violinliteratur in der Zeit im Wesentlichen von Geigern komponiert wurde. Ich wüsste jetzt kein Beispiel von richtig komplizierter Violinmusik aus der Zeit, die von einem Nicht-Geiger komponiert worden wäre. Mir fällt nichts ein. Ich weiß nicht, fällt dir was ein? Also mir nicht. Also in der Zeit gibt es diese Musik eigentlich nur von Geigern. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Bach war ja auch Konzertmeister und konnte sich ja Geige spielen. Und dann fragt man sich, hat er das wirklich als Konzertrepertoire gespielt selber?
Das wirft ja auf die Frage auf, hat er das überhaupt komponiert, damit es gespielt wird, oder sind das sozusagen experimentelle Versuche?
Ja, das ist eben auch eine Frage. Was soll das Ganze? Für wen ist das gedacht? Hat das irgendeinen praktischen Hintergrund? Will er sich damit irgendwie ins Spiel bringen?
Kannte er einen Geiger, der das eventuell hat spielen können?
Genau, kannte er einen Geiger. Meine Vermutung ist, dass Bisendl das war, der Konzertmeister in Dresden. Mit dem war er ja im engen Austausch und ich könnte mir denken, dass Bisendl derjenige war, der ihn dann auch vielleicht geigentechnisch so ein bisschen beraten hat, vielleicht hier und da. Ich persönlich glaube, also wenn es jemand widerlegt, bitte gerne, ich glaube, dass Bach das so nicht hat spielen können, wie er sich es wahrscheinlich vorgestellt hat. Und das bedeutet eben auch, dass er also nicht von der Geige kam, sondern von einem anderen.
Von den Tasteninstrumenten kam er natürlich.
Und transferiert das, was er sich auf einem Tasteninstrument vorstellt, projiziert das sozusagen auf diese vier Saiten von der Geige. Und damit geht einher, dass man das eben nicht so flüssig hinbekommt wie ein Stück von, ich weiß nicht, von Locatelli. Ja? Extrem komplizierte Violinmusik, aber eben geigerisch gedacht und gleich auf Klang auch hin konzipiert. Das heißt, das Problem ist immer, wie kriege ich das zum Klingen? Wie kriege ich diese vielen Stimmen so zum Klingen, dass man sie wirklich wahrnehmen kann auch, dass man nicht nur diese Akkorde hört, die einen dann stören auf die Dauer. Das ermüdet den Hörer ja auch ganz furchtbar. Außerdem sind die Sachen so wahnsinnig lang. Auch das ist ein Problem. Und deshalb auch die gerafteren Tempi, damit man den Überblick nicht verliert, dass man durch das Stück durchkommt, auch als Hörer. Nicht? Dass man als Ganzes dann von Anfang bis Ende dem folgen kann, ohne sich in diesen Türmen zu verlieren.
Was ist denn in Ihren Stücken besonders abweichend von dem, was man so vom Mainstream her kennt? Können Sie da ein paar Beispiele nennen?
Wahrscheinlich ist das Verschiedenste von dem Normalen, was man hört, tatsächlich die Chaconne. Die ist deutlich schneller, ist sehr, sehr deutlich hörbar, dass die einfach dauert auch viel kürzer. Aber man kann sie halt von Anfang bis Ende hören und hat in meinem Wunsch oder in meiner Vorstellung eben dann einen Gesamtverlauf. Wenn der Hörer am Ende ankommt, hat er den Anfang noch nicht total vergessen. So, dann ist das, gibt das Ganze eine abgeschlossene, runde Sache, der man in einem Rutsch sozusagen folgen kann, ohne sich da drin irgendwie zu verstricken, auch als Hörer.
Und noch ein anderes Stück?
Vielleicht Bourée aus der H-Moll-Suite. Ist auch eigentlich mehr oder weniger Bourée-Tempo und viele andere Sätze auch. Und dann gibt es eben auch noch so Beobachtungen wie, gerade in den Sonaten, in den langsamen Sätzen, zeichnet sich so ein bisschen ab, was er für ein Ensemble im Kopf hatte. Also da gibt es einen Satz zum Beispiel von der G-Moll-Sonate, die Siciliana. Das ist eigentlich eine Trio-Sonate. Da gibt es eine Basslinie und zwei Oberstimmen. Und es gibt in anderen Sonaten andere Sätze, in denen auch solche Modelle durchscheinen und dem gerecht zu werden, das war ein weiteres Anliegen von mir, dass man eben dann wirklich hört, dass eine Art Triosonatensatz dort existiert und dass man das so zu Gehör bringt, dass man das versteht.
Man weiß ja von Bach, dass er viele seiner Werke bearbeitet hat. Bei den Gambensonaten ist es ja auch so, da weiß man ja auch inzwischen, dass die wahrscheinlich allesamt mal Triosonaten waren, obwohl man die Triosonaten nur von, oder die Triosonate nur von einer gefunden hat. Hat man denn von diesen Solopartiten und Sonaten Trio Fassungen gefunden?
Nein, es gibt Bearbeitungen von ihm selber für andere Instrumente, also auch für Tasteninstrumente oder für Laute von diesen Stücken, aber Vorlagen von diesen Stücken für andere Besetzungen gibt es meines Wissens nicht.
Ja, dann sind wir ja mal sehr gespannt auf das Werk. Ganz herzlichen Dank, Christoph Timpe, deutscher Barockgeiger zwischen Berlin und Rom.